ohne den heutigen Prediger.
Genau. Der steht schon vorne und macht gleich weiter. Oder hat noch jemand einen tollen Gedanken? Hier ist noch was.
Ohne die Führung des Heiligen Geistes.
Ohne Gesetze.
Ohne Gesetze, gut. Kein Übersehen?
Ich bin sicher, wir können noch sehr lange fortfahren. Es gäbe noch viele Punkte, die man erwähnen kann. Und jeder Punkt, den ihr erwähnt habt, hätte es verdient, dass man darüber eine Predigt hält. Weil jeder wichtig ist. Ich habe mich heute für eine andere Fassung als die von euch genannten entschieden. Und formuliere meine Predigt so. Was wäre die Gemeinde ohne Frauen? Es ist erst wenige Wochen her, da brauchte Deutschland einen neuen Bundespräsidenten, weil der eine genug hatte. Einige Tage lang sah es so aus, als würde er nicht einen Nachfolger bekommen, sondern eine Nachfolgerin. Und da ist bei einigen Männern das Fass übergelaufen. Eine Kanzlerin, das reicht schon. Jetzt auch noch eine Bundespräsidentin, zwei Frauen an der Spitze des Staates, das wäre wirklich des Guten zu viel. Und so wurde denn auch ein Mann gewählt. Ihr Lieben, dieses kleine Streiflicht zeigt nur etwas von der Welt, in der wir leben, in der Öffentlichkeit, in den Familien und in den Gemeinden. Lange tat die Kirche und auch die Gemeinde so, als könne sie auf Frauen eigentlich verzichten. Denn alles, was Gemeinde zur Gemeinde macht und wofür wirklich Männer notwendig sind, da waren Frauen Jahrhunderte hindurch überflüssig. Natürlich, sie wurden und sie werden gebraucht. Zum Beispiel als Gottesdienstbesucherinnen. Wenn sie heute nicht hier wären, es sähe sehr ärmlich aus. Frauen sind immer in der Überzahl, auch heute und hier. Und sie werden gebraucht für Dienste, die für Männer eigentlich nicht angemessen sind, wenn Potluck angesagt ist zum Beispiel. Und man muss sich um die Kinder kümmern in der Gemeinde. Die Kirche, der Gemeindesaal müssen auch sauber gehalten werden. Die niederen Dienste eben, dafür braucht man die Frauen. Aber nicht für das, was Gemeinde als Gemeinde ausmacht. Ihr Lieben, seit 20 Jahren diskutieren wir darüber, auf Weltebene, ob Frauen als Predigerinnen gesegnet und beauftragt werden können. Bei den Generalkonferenzen 1990 und 1995 wurde diese Frage heiß diskutiert und auch für die diesjährige Konferenz in Atlanta lag ein Antrag vor. Er wurde aber von der Mehrzahl der Divisionen von der Agenda genommen. Und ich fand es im Grunde kaum nachvollziehbar für mich, dass wir als Freikirche im Jahr 2010 2222 Delegierte aus der ganzen Welt zusammenrufen, um über die Frage nachzudenken, ob die Diakoninnen durch Handauflegung gesegnet werden können. Am Ende wurde diese Frage mit Ja beantwortet. Ich bin sehr dankbar hier in Barmbek, dass wir auch Frauen als Gemeindeälteste haben. Nicht nur geduldet, wie ich hoffe, sondern von Herzen bejaht. Es gibt aber immer noch in Europa und in unserer heutigen Zeit Männer in den Gemeinden, die es als nicht richtig empfinden, wenn Frauen Gott und der Gemeinde öffentlich dienen. Das war für mich der Hintergrund für meine heutige Predigt. Und dabei ist mir wichtig, wenn wir hier in Barmbek so verfahren, was ist unser Motiv? Wovon lassen wir uns bestimmen? Liegen Predigerinnen, Pastorinnen, Älteste und Diakoninnen nur im Trend der Zeit, weil man heute eine allgemein frauenfreundliche Stimmung hat? Oder sind es die Stichworte Emanzipation oder Feminismus, die uns dazu bringen, so vorzugehen? Oder weil wir so handeln wollen, wie es dem Wort Gottes entspricht? Denn es ist ja so, allen geht es um die Wahrheit, die wir heute hier sind. Denen, die die Segnung von Frauen befürworten, und auch denen, die dagegen ihre Vorbehalte haben. Alle wollen nach Gottes Wort handeln. Und darum müssen wir auch in die Bibel schauen, wenn wir in dieser Frage etwas Klarheit gewinnen wollen. Was sagt die Bibel zum Thema Handauflegung und Segnung von Menschen als Zeichen ihrer Beauftragung zum Dienst? Da müssen wir zuerst ins Alte Testament schauen. Im 4. Buch Mose in Kapitel 8, in den Versen 10 und 11 steht, und so hat Gott mit Mose gesprochen, 4. Mose 8, 10 und 11, Mose soll die Leviten vor den Herrn bringen und die Israeliten sollen ihre Hände auf die Leviten legen, Vers 11, damit sie den Dienst des Herrn versehen können. Der Dienst stand im Vordergrund und war der Grund, warum Hände aufgelegt wurden. Ein Blick in das Neue Testament in Apostelgeschichte 13. Da war der Apostel Paulus in Antiochien angekommen. Und da waren noch viele gewichtige Leute, überwiegend Männer. Auch Barnabas und Saulus. In Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3 heißt es, als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten, legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Das möchte ich gerne als erstes festhalten. Die Handauflegung im Alten und Neuen Testament bedeutete die Beauftragung eines Menschen zu einem bestimmten Dienst. Und dabei ist die Reihenfolge für mich nicht unwesentlich. Der erste Schritt. Gott gibt einem Menschen durch seinen Geist bestimmte Gaben. Punkt. Der zweite Schritt. Die Gemeinde erkennt diese Gabe, die Gott einem Menschen anvertraut hat. Und drittens. Die Gemeinde bestätigt das, was Gott im Leben eines Menschen getan hat, durch Handauflegung ihrerseits, um darum auch anzuerkennen, was Gott im Leben dieses Menschen bisher schon getan hat. Natürlich muss man fragen, was wurde daraus im Lauf der Zeit? Und man muss einräumen, alles, was mit Glaube und Kirche zu tun hat, wurde durch viele Jahrhunderte hindurch von der römisch-katholischen Kirche bestimmt. Aus der Handauflegung, wie wir sie aus der Bibel entgegengenommen haben, wurde die Priesterweihe. Sie konnte und kann bis heute nur gespendet und empfangen werden von Personen, die ihre Beauftragung direkt oder indirekt auf Petrus, wie man sagt, den ersten Papst, zurückleiten können. Und weil im Alten Testament nur männliche Personen als Priester geweiht wurden, hat die Kirche dieses Prinzip übernommen. Das Neue Testament kennt keine Priester und auch keine Priesterweihe. Weil es das Priesteramt im alttestamentlichen Sinne nicht mehr gibt. Alle Gläubigen sind nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes Priester Gottes. Sie gehören, wie Petrus das sagt, zu den priesterlichen Königen, die Gott durch Jesus Christus erlöst und befreit hat. Im theologischen Sinne nennen wir dies das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. An der Stelle wird deutlich, dass wir manches Mal katholischer sind, als wir dies wahrhaben wollen, wenn wir indirekt an einem Prinzip festhalten, das es so im Neuen Testament nicht gibt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass heute nicht mehr die Frage ist, ob Frauen zu Priesterinnen geweiht werden können, wie dies in der katholischen Kirche die Fragestellung ist, sondern unsere Frage muss lauten, ob Frauen im Auftrag der Gemeinde und weil sie von Gott dafür begabt sind, einen Dienst übernehmen können. Und wenn wir diese Frage bejahen, dann dürfen wir auch sagen, Handauflegung zur Segnung und Beauftragung ist auch für Frauen möglich, ja geboten, wenn Gott einer Frau eine Gabe gegeben hat. Ich denke, die Jugendlichen haben sich nicht sehr gefreut über unser Eingangslied heute. Geist des Glaubens, Geist der Stärke, des Gehorsams und der Zucht, du liebe Zeit. Und dann stand hier, wir haben es zweimal gesungen, Geist, du Geist der heiligen Männer. Ja, auch das Kirchenlied ist sehr lange in dieser Spur gefahren. Und sollte dieses Lied noch einmal gesungen werden, dann würde das Gott niemand verübeln, wenn er singt, Geist, du Geist der heiligen Frauen. Ich werde euch gleich sagen, dass es die auch gab. Es gibt dazu im Neuen Testament einen interessanten Bibeltext. Der steht im Galaterbrief in Kapitel 3, 26 bis 28. Das passt gut zu unserer heutigen Lektion, die wir miteinander gelernt haben, aus Römer Kapitel 7 und überhaupt dem Römerbrief, wo Paulus uns deutlich macht, dass wir durch Christus erlöst sind. Galater 3, 26 bis 28. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Waren die Griechen keine Griechen mehr und die Heiden Angehörige der anderen Völker mehr? Waren Männer keine Frauen mehr? Keine Männer und Frauen keine Frauen? Waren die Sklaven auf einmal frei geworden? Das alles nicht. Aber Paulus bringt damit zum Ausdruck, für das, was es im Glauben geht, sind Unterschiede aufgehoben, die sonst unüberwindlich wären. Und er stellt sie alle nebeneinander. Ja, Paulus. Man hat dem Paulus oft vorgeworfen, er sei frauenfeindlich gewesen. Er habe überhaupt ein Problem mit Frauen gehabt, nach all dem, was er so von sich gegeben hat. Wir haben ja das Prinzip der Bibelauslegung, wonach sich die Bibel selber auslegt. Das heißt, man darf sich nicht nur auf einen Text fixieren, sondern muss fragen, was sagt die Bibel insgesamt zu einem Thema? Und erst das Ganze ergibt ein vollständiges Bild. Das heißt, es geht nicht nur, was Paulus, ein Kind und im Stil seiner Zeit an einzelnen Stellen gesagt hat, sondern auch hier müssen wir das Ganze nehmen. Wie hat Paulus über Frauen wirklich gedacht? Wie hat er sie behandelt und ihren Dienst bewertet? Wir studieren ja zurzeit den Römerbrief. Ich habe schon mal ein bisschen vorausgeschaut. Und unser Studium wird beendet sein mit dem 15. Kapitel. Das 16. Kapitel haben die Schreiber der Lektion ausgespart. Warum? Ach, sagten sie sich wahrscheinlich, da geht es nur um Grüße an Leute, die Apostel Paulus von seinen Reisen gekannt hat. Was soll's? Für mich ist das 16. Kapitel des Römerbriefes ein unbeschreiblich wichtiges Kapitel. Weil hier Verbindungen entstehen, die für das Verständnis der Bibel in der damaligen Zeit sehr wichtig sind. Den Autoren unserer Lektion war sie keine Zeile wert. Paulus hat die Gemeinde in Rom nicht gekannt, aber er kannte Menschen, denen er zuvor begegnet war. Er erwähnt, wenn ihr euch das einmal durchlest, insgesamt 28 Personen, die er grüßt auf dem Wege dieses Briefes. 11 dieser Personen sind Frauen. Frauen, denen er begegnet war und von denen er überzeugt war, dass sie einen wichtigen Dienst für die Gemeinden tun, die er zum Teil gebaut hat, die er sich selbst überlassen musste und die nicht eingegangen sind, oft weil Frauen bereit waren, etwas zu tun, wo keine Männer zur Verfügung standen, oder auch gemeinsam mit den Männern. In Vers 1 und 2 in Kapitel 16 grüßt mir die Phoebe. Sie war eine und ist eine Dienerin der Gemeinde. Sie hat vielen geholfen, auch mir. In Vers 3, da erwähnt er neben dem Aquila auch seine Frau Prisca. Eigentlich heißt sie Priscilla. Das ist so wie bei Natalia und Natascha. Ein Kosename. Etwas oder Ursula und Uschi. So nennt Paulus sie liebevoll Prisca. Er hat in ihrem Hause gewohnt und sie war nicht nur die Hausfrau. Sie hat einem durchreisenden Evangelisten das Evangelium noch genauer erklärt, weil der zwar große Reden geführt hat, aber er hatte nicht begriffen, worauf es im Evangelium wirklich ankommt. Paulus sagt, alle Gemeinden, auch Barmbek, ist ihr, Prisca, zu Dank verpflichtet. Und dann ist ein interessanter Text in Vers 7, da ist von einem Junias die Rede. Es gibt einige alte Bibelhandschriften, da steht Junia. Und es gibt auch Bibelausleger, die sagen, hier handelte es sich um eine Frau, was nicht belegt ist. Immerhin wird hier gesagt, es gab Menschen, die vor Paulus Christen waren und angesehen in den Gemeinden. In Vers 12 und den weiteren werden einige erwähnt. Und Paulus fasst das zusammen. Sie haben für den Herrn große Mühe auf sich genommen. Wisst ihr, worin ich mir sicher bin? Diese Frauen haben nicht nur den Gemeindesaal geputzt, sondern die hatten wichtige Aufgaben in der Führung und im Erhalt der Gemeinden. Dennoch, wer manchmal die Bibel liest, kann den Eindruck gewinnen, nur die Männer sind gemeint. Schaut euch den Philipperbrief an, da schreibt Paulus, ihr sollt wissen, Brüder. In Kapitel 2, Vers 12, darum, liebe Brüder. 3,1, vor allem meine Brüder. Und so geht's durch bis 4,8, schließlich meine Brüder. Ich erinnere mich, in den 80er Jahren, als ich im Verlag war, diktierte ich meiner Sekretärin einen Brief an ein Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiteten. Und ich schrieb, weil ich nicht wusste, wen ich ansprechen konnte, sehr geehrte Damen und Herren. Als meine Sekretärin das abgehört hat, kam sie zu mir und sagte, das kann man doch so nicht schreiben. Ich sagte, warum nicht? Ja, das heißt, sehr geehrte Herren. So steht es in der Zeitung bei jedem Leserbrief. Sehr geehrte Herren. Aber ich sagte ihr, woher weiß ich denn, wer diesen Brief bei diesem Unternehmen als erstes in die Hand bekommt? Vielleicht ist es eine Frau, die darüber zu entscheiden hat in unserem Sinne. Wenn sie gleich hier liest, sehr geehrte Herren, sagt sie, betrifft mich nicht und legt den Brief zur Seite. Zumindest entsteht ein Empfinden, ich bin nicht gemeint. Und ihr Lieben, manchmal mussten Frauen beim Lesen der Bibel den Eindruck gewinnen, wir sind nicht gemeint. Wenn da nur von Brüdern die Rede ist, vom Geist der heiligen Männer, Könige und Prophetenschar, wo bleiben wir? Und es ist für mich keine Frage des Feminismus oder der Emanzipation, sondern eine richtige Wiedergabe dessen, was wir in der Bibel vorfinden. Und wie sehr sich Männer und Frauen manchmal in ihrer Handlungsweise unterscheiden, das zeigte sich kürzlich auch an zwei kirchlichen Amtsträgern, die ihre Aufgabe aufgeben mussten. Bischöfin Käßmann und Bischof Mixa. Die Frau zeigt den entscheidenden Unterschied durch ihr mutiges und rasches Verhalten. Sie klebt nicht an ihrem Amt, stellt sich ihrer fehlerhaften Verhaltensweise und zieht mutig Konsequenzen, anders als ihr männlicher Kollege. Das sind für mich alles Streiflichter, die mich zu der Fragestellung veranlassten, was wäre die Gemeinde ohne Frauen? Ein Glück, dass die Bibel manches wieder auch ins Lot bringt, zum Beispiel in Hebräer 11. Hebräer 11 ist ein ganz wichtiges Kapitel im Neuen Testament. Da sagt Paulus und beschreibt, wie Menschen der Vergangenheit durch ihren Glauben Reich Gottes in dieser Welt gebaut haben. In Vers 2 spricht er einfach, und das kann man so oder so deuten, von den Alten. Er meint damit die Vorfahren. Wir könnten auch sagen, von den Vätern und Müttern im Glauben. Denn da ist nicht nur in Kapitel 11 des Hebräerbriefes von den heiligen Männern die Rede, auch von Frauen, auch von unheiligen Frauen, die sie zuerst waren. In Vers 11, in Hebräer 11, Sarah. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, Sarah gehörte zu den Müttern unseres Glaubens, nicht nur Abraham. obwohl sie gelacht hat, obwohl sie gezweifelt hat. Aber sie ist ihren Weg zu Ende gegangen im Vertrauen auf Gott und deswegen wird sie in diese Liste gesetzt. Vers 31, etwas prekär, aber immerhin, die Bibel war so frei. Die Hure Rahab, eine Mutter unseres Glaubens. Denn sie hat Gott vertraut in einer für sie lebensbedrohlichen Situation. In einer Situation, in der sie erkannte, hier geht es nicht nur um mein Schicksal und um das Schicksal meiner Familie, hier geht es um die ganz große Linie, die Gott fährt mit diesem Volk Israel. Und ich stelle mich auf die Seite derer, die Gott erwählt hat. Und so wurde sie zu einer der Mütter unseres Glaubens. Und dann in Vers 35, da werden einige erwähnt. Und zwar Männer und Frauen. Sie haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Einige ließen sich foltern. Alle Männer und Frauen wurden von Gott anerkannt um ihres Glaubens willen. Und sie alle, Männer und Frauen, bilden nach Kapitel 12, Vers 1 die Wolke der Zeugen, die uns umgibt und in deren Schatten wir unser Glauben heute leben und führen können. Manchmal bei den Diskussionen, an denen ich zum Teil dabei war und an denen ich mit meinen Wortmeldungen auch oft auf einsamen Posten stand, da habe ich innerlich geschmunzelt, wie ausgerechnet eine Freikirche, in deren Entstehung eine Frau die maßgebliche Rolle gespielt hat und bis heute spielt, sich auf den Standpunkt stellt, wenn es um Leitung der Gemeinde geht, geht es auch ohne Frauen. Übrigens, bis ins 5. Jahrhundert gab es nicht nur Priester, sondern auch Priesterinnen in der römisch-katholischen Kirche. Und ich habe in Washington mit eigenen Augen eine Urkunde gesehen, im White Estate, in der bestätigt wird, dass Ellen G. White als ordinierte Pastorin beauftragt ist. Man kann viel darüber sagen, ich will nur noch ein letztes sagen. Und das ist für mich etwas so Prinzipielles, dass ich daran einfach nicht vorbeikomme, auch in der Bewertung des Pro und Contra in dieser Frage. Der Schöpfungsbericht. Natürlich können Frauen auch hier den Eindruck gewinnen, als hätte man damals schon versucht, ohne Frau auszukommen. Dass man sich auch damals sagte, vielleicht geht es ja auch so. Denn da wurde zunächst nur der Adam erschaffen. Aber dann sagt Gott ein Wort, das weit über diesen damaligen Anlass hinaus Bedeutung hat, in 1. Mose 2, Vers 18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich verstehe dieses Wort nicht nur in Bezug auf die Verlegenheit des Adam, anders als in der Tierwelt keine Partnerin gefunden zu haben. Das auch. Ich verstehe es auch nicht nur in Bezug auf die Ehe, wie wir das im Allgemeinen tun. Das auch. Sondern hier sagt Gott im Grunde, es ist nirgends gut, wo Männer unter sich und Frauen unter sich bleiben. Nicht in der Öffentlichkeit, nicht in der Gemeinde, auch nicht in der Familie ist es gut, wenn immer nur und allein die Männer das Sagen haben. Ich weiß noch, welche Befreiung es war, als zum ersten Mal eine dann vielleicht auch mal zwei Frauen in den Leitungsgremien unserer Gemeinschaft tätig waren und dorthin gewählt wurden. Aus den Anfängen meiner Zeit waren das reine Männerclubs. Die Herren der Schöpfung waren unter sich. Und dann haben sie beschlossen, in welcher Gemeinde welche Küche gekauft wird. Eine Frau war nicht notwendig, das wissen wir selber. Und welcher Unterschied es war, als auf einmal Frauen sich zu Wort meldeten, auch bei anderen Fragen, haben ihre Eindrücke und ihre Erfahrungen mit ins Spiel gebracht. Und die Atmosphäre und das Ergebnis der Entscheidungen waren besser. Darum ist es gut, wenn die Gemeinde bei Männern und Frauen die Gaben erkennt, die Gott gibt durch den Heiligen Geist, damit die Gemeinde durch Handauflegung annehmen kann, was Gott im Leben eines Menschen bewirkt und der ganzen Gemeinde schenken will. Was wäre die Gemeinde ohne Frauen? Wir können unser Haus schließen. Die Gemeinde wäre ein armseliger Verein. Vermutlich gäbe es die Gemeinde gar nicht mehr. In China, so hören wir heute, wird das Werk in den letzten 20, 30 Jahren allein aufrechterhalten durch Frauen, die bereit sind, die Gemeinde zu führen. Und da sollte es uns schwerfallen, wenn Gott sie gebraucht, ihnen die Gaben dafür schenkt, das auch durch Handauflegung zu bestätigen. Männer unter sich, Gott sagt, das ist nicht gut. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Heide, nicht Sklave noch Freier, nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Nehmen wir doch dieses Geschenk fröhlich an und handeln danach. Amen.